ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Und heute ist Top-Ökonom Professor Dr. Peter Bofinger zu Gast, Wirtschaftswissenschaftler der Uni Würzburg. Er gehörte 15 Jahre lang zu den deutschen Wirtschaftsweisen und aktuell ist er Teil der Deutschen Rentenkommission. Schönen guten Morgen, Peter Bofinger.
Schönen guten Morgen.
Wir wollen heute uns mit der deutschen Wirtschaftslage beschäftigen. Vorab vielleicht, welche Schulnote würden Sie der deutschen Wirtschaft aktuell geben?
Ist schwierig, weil es natürlich zum einen dann eine Bewertung ist dessen, was bei uns läuft. Aber man muss natürlich auch berücksichtigen, was global läuft. Das heißt, also wenn man jetzt einen Berg hochlaufen muss, hochsprinten muss, ist das, kommt man nicht so richtig voran, aber es ist trotzdem eine gute Leistung. Und deswegen würde ich sagen, ja, die deutsche Wirtschaft hat jetzt das Potenzial, wirklich mal in Schwung zu kommen, aber man muss einfach diese Gegenwind betrachten, deswegen so eine 3+.
Wir haben es in den Nachrichten heute gehört, die Lkw-Sparte von Daimler macht über 30% weniger Gewinn, mehr als 90% sind es bei Porsche, beim Mutterkonzern VW sollen bis 2030 rund 50.000 Jobs allein in Deutschland gestrichen werden. Dazu hohe Benzinpreise, streikende Pilotinnen und Piloten und der DAX rutscht ab. Das sind aktuell alles keine guten Wirtschaftsnachrichten. Mit Peter Bofinger ist einer der namhaftesten deutschen Ökonomen zu Gast in SWR1, Leute. Was sagen diese Zahlen aus? Nichts Gutes.
Naja, wir haben sowas wie den perfekten Sturm. Die deutsche Wirtschaft ist ja in den vergangenen Jahren schon nicht gut gelaufen. Wir haben mehr oder weniger 6 Jahre Stagnation. Also die Wirtschaftsleistung jetzt im vergangenen Jahr ist auf dem Niveau von 2019. Und wo kommt das her? Es kommt daher, dass wir ein Wirtschaftsmodell in Deutschland haben, mit dem wir über Jahrzehnte gut gefahren sind. Ein Wirtschaftsmodell, das basiert auf Export, Industrie und Auto. Quasi 3 konzentrische Kreise. Und das ist total gut gelaufen. Die Exportindustrie profitierte von der ganzen Globalisierungswelle in den 2000er Jahren. Unsere Industrie von der ganzen Industrialisierung in Ländern wie China und der Automobilsektor natürlich auch von den vielen, vielen reichen Menschen in China, die sich tolle Autos leisten konnten. Und all das dreht sich jetzt ins Gegenteil um. Export leidet unter Protektionismus. Die Chinesen haben schon immer Protektionismus betrieben. Donald Trump macht das jetzt eben auch sehr, sehr stark. Die Industrie leidet darunter, dass wir die hohen Energiepreise haben, Rohstoffpreise haben. Und die Automobilindustrie leidet darunter, dass sie einfach die Zeichen der Zeit verschlafen hat. Dass man eben gerade in China über viele, viele Jahre hinweg eine Cash-Kuh hatte, die man wirklich kräftig melken konnte. Und jetzt ist in China einfach die Party vorbei. Die Chinesen produzieren Autos, die genauso gut sind wie unsere, billiger. Und da kommen ja auch diese großen Verluste her. Denn das war ja natürlich der Gewinnbringer über viele, viele Jahre. Und das geht jetzt alles von Plus in Minus. Und das erklärt die Stagnation. Wir hätten jetzt die Chance gehabt, durch diese ganzen Programme, die mit dem Sondervermögen dann auch gestartet wurden, auch wieder in Schwung zu kommen. Infrastrukturinvestitionen, dann sehr viele Investitionen für die Bundeswehr, auch niedrigere Steuern, Abschreibungserleichterungen für die Unternehmen. Das heißt, da war jetzt ein Push drin. Die deutsche Wirtschaft fing an, sich zu bewegen, in Gang zu kommen, daher meine 3+, weil man sagt, allmählich tut sich da wieder was, es geht voran. Und ja, jetzt kommt wie so ein Frühjahrsfrost auf das, was so gerade ein bisschen blüht und Frost, kommt dieser Iran-Schock dazu. Und wie das jetzt weitergeht, da kann man viele große Fragezeichen machen.
Auf den Iran-Krieg und welche Rolle er für die deutsche Wirtschaft spielt, möchte ich gleich noch mit Ihnen schauen. Aber ist das nicht auch irgendwo Meckern auf ganz hohem Niveau, wenn wir wissen, dass wir weiterhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind?
Naja, das ist natürlich richtig. Nach wie vor haben wir einen hohen Wohlstand. Wir haben bisher keine Wohlstandseinbußen. Also 6 Jahre Stagnation heißt ja auch, dass wir trotz Corona, trotz hohen Energiepreisen unseren Wohlstand halten konnten. Aber natürlich ist das vielleicht nicht genug, denn andere Länder sind eben gewachsen, konnten sich weiterentwickeln. Und man muss eben sehen, dass jetzt gerade im Automobilbereich natürlich die Zeichen auf Minus stehen. Wir müssen überlegen, wie können wir das transformieren, wie können unsere Automobilhersteller und der ganze Zulieferbereich, wie können die nächsten Jahre überleben? Und klar, die Zahlen sind ja da, überall große Entlassungen. Der Automobilsektor schrumpft und die Frage ist, was können wir denn an die Stelle dieser Industrie setzen? Und das ist im Augenblick nicht so wirklich klar.
Das heißt also, während das eine Geschäft richtig gut lief, haben wir vergessen, nachzulegen und im Hintergrund was anderes aufzubauen.
Ja, ich meine, wir haben natürlich die ganze Elektromobilität verschlafen. Mit Bosch haben wir ja ein Unternehmen, das ja ganz, ganz stark bei Batterien immer war und global erfolgreich war. Aber bei Bosch hat man einfach die Elektromobilität verschlafen. Man hat dann irgendwann 2017 gesagt, nee, das ist uns zu riskant, wir lassen das. Und da hätte man natürlich schon erkennen können, wohin die Reise geht. Und jetzt ist der ganze Markt mit Elektrobatterien natürlich von den Chinesen weitgehend dominiert. Und ich glaube, mittlerweile haben die auch einen solchen Vorsprung jetzt in der Entwicklung, dass es ganz, ganz schwierig ist, die einzuholen.
Wenn wir auf der Suche sind nach Wirtschaftszweigen, die richtig gut funktionieren in Deutschland, fällt mir als erstes die Rüstungsbranche ein.
Ja, das ist jetzt ein bisschen der Notnagel. Und da ist der Vorteil, dass es ja jetzt da keine Begrenzung für die Ausgaben gibt im Verteidigungsbereich. Wir haben die sogenannte Bereichsausnahme. Alle Verteidigungsausgaben, die über 1% des Bruttoinlandsprodukts hinausgehen, können quasi unbegrenzt mit Krediten finanziert werden. Und ich sehe das ja auch durchaus als Chance an, denn man weiß ja aus der Vergangenheit, gerade von den USA, dass man im Verteidigungsbereich auch viele Innovationen anstoßen kann, was Satelliten angeht, was Raumfahrt angeht, was neue Technologien angeht. Also das ist ja auch ein Potenzial, wenn das gut gemacht wird, dass man über den Verteidigungsbereich nicht nur Uniformen und Zelte und Schlafsäcke kauft, sondern dass man das wirklich nimmt, um neue Technologien voranzubringen. Ich weiß nicht, ob das schon im erforderlichen Maße geschieht, aber das ist sicher ein positiver Aspekt. Und wir sehen auch jetzt ja schon, dass jetzt viele Arbeitnehmer, die im Automobilbereich keine Beschäftigung mehr finden, in den Verteidigungsbereich wechseln. Und so gesehen ist das durchaus etwas, was helfen kann, diese schwierige Situation dann zu überstehen.
Benzin tanken macht momentan so kaum Spaß. Über 2 Euro pro Liter auf jeden Fall. Und das ist eine Folge des Krieges im Iran. Und darüber möchte ich jetzt in SWR1-Leute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger reden. Ist ein Ende der aktuellen Preisspirale nach oben an den Tankstellen nicht in Sicht?
Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ. Man müsste jetzt wissen, wie das weitergeht im Iran. Und da gibt es ja eigentlich 2 Szenarien. Das eine ist, das hört relativ bald auf und beruhigt sich dann wieder. Dann wäre das quasi mehr so eine Schramme. Und das andere ist natürlich, dass man sagt, wer weiß, wie das weitergeht. Die Straße von Hormuz wird dann vermint vom Iran und dann kann überhaupt kein Schiffsverkehr mehr durchlaufen. Und dann ist es ganz furchtbar. Also da gibt es eben diese beiden Möglichkeiten. Man kann hoffen, beten, dass die erste Variante eintritt, dass es wirklich sich beruhigt, dass irgendwie die USA vielleicht auch keine Lust mehr dran haben, dass beide nicht genug Waffen mehr haben. Und dann ist das einfach so eine Schramme und dann geht das normal weiter. Und das andere wäre sicher sehr, sehr problematisch, wenn wir jetzt anhaltenden hohe Preise haben, vielleicht noch weiter steigende Preise haben, weil das ja dann ein Szenario in Gang setzt, wie wir das mit dem Ukraine-Krieg beobachtet haben. Dann gehen ja diese Energiepreise sehr schnell in die allgemeine Inflationsrate ein. Die Energiepreise sind etwa 10% des Verbraucherpreisindex. Und wenn diese 10%, sagen wir mal, um 50% steigen, dann haben wir schon 5 Prozentpunkte mehr Inflationsrate. Und dann kommt die EZB, die sagt, wir müssen verhindern, dass sich das ins allgemeine Preisgefüge dann reinfrisst. Dann haben wir auch noch höhere Zinsen. Und das sind wirklich sehr unschöne Szenarien, hat das ja eben ziemlich gut gesehen. Ein Beispiel jetzt des Ukraine-Kriegs und man kann hoffen, dass eben die erste Lösung, das erste Szenario eintritt und dann kann man das ganz gut verkraften.
Ich will noch einmal bei Öl und Benzin bleiben. Wenn die Bundesregierung gestern entschieden hat, dass die deutschen Ölreserven freigegeben werden, was ist das für ein Schritt? Also das heißt, um es zu erklären, Reserven für mindestens 90 Tage Nettoimport. Das waren im vergangenen Jahr fast 35 Millionen Tonnen Öl. Was ist das für ein Schritt?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Sache, denn diese Ölmärkte sind ja enorm spekulativ. Das heißt, es werden jetzt viele versuchen, das Angebot zurückzuhalten, um von den steigenden Preisen zu profitieren. Schiffe, die Öl geladen haben, die fahren dann nicht in den Hafen rein, um das dann abzuladen, sondern die warten ein bisschen, weil jeder Tag, den man wartet, die Preise hochgehen. Das sind dann solche Selbstverstärkungseffekte. Und deswegen denke ich, ist es eine gute Sache, dass man jetzt als Staaten, das machen ja die Staaten insgesamt, das ist eine koordinierte Aktion, dass man jetzt versucht, in dieser Spekulationsphase gegenzusteuern, Reserven zu verkaufen. Das lohnt sich auch für die Staaten, weil wenn man es gut gemacht hat, hat man die Reserven ja zu günstigen Preisen gekauft, verkauft die zu höheren Preisen. Also es ist wirklich ein Versuch, dann diese Spekulation im Kern zu ersticken. Und wenn dieses Kurzfrist-Szenario zutrifft, dann denke ich, ist das keine schlechte Sache.
Und an den Tankstellen selber, die Bundesregierung hat gestern die Preissetzung reguliert. Nur noch einmal am Tag dürfen die Preise bei uns dann jetzt hochgesetzt werden. Ist das eine Entscheidung, die uns Verbrauchern wirklich hilft?
Also ich fürchte, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich denke, man muss als Politik ja auch zeigen, dass man etwas tut. Ich meine, was man überlegen könnte, das wäre natürlich eine weitreichendere Maßnahme, ist, dass man jetzt die CO2-Bepreisung auf Energie temporär aussetzt. Wir haben ja jetzt eine CO2-Abgabe auf die Benzinpreise, die ja dazu führen soll, dass wir als Verbraucher weniger CO2 verbrauchen, also weniger Energie verbrauchen, dann auch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Diese Abgabe hat ja den expliziten Effekt haben, dass der Verbrauch zurückgeht über den Preis. Wenn jetzt aber der Verbrauch über den Marktpreis schon zurückgedrängt wird, ist die Frage, brauchen wir dann in dieser Phase dann diesen CO2-Preis? Das sind immerhin 18 Cent pro Liter. Das heißt, wenn man das jetzt mal aussetzen würde, hätte man entsprechend niedrigere Preise auch für die Verbraucher. Und es gab ja diesen Tankrabatt in 2022 und der war gar nicht so schlecht. Der wird immer relativ runtergeredet, aber der Effekt war durchaus da. Und ich denke, das wäre eine Maßnahme, wenn man die mit einer entsprechenden Wettbewerbsaufsicht verbindet, dass also jetzt das nicht einfach von den Tankstellenbetreibern oder auch von den Raffinerien dann quasi abgezockt wird, könnte man schon darüber nachdenken.
Wo sehen Sie aktuell die größten Baustellen, wenn wir auf die aktuelle Wirtschaftslage schauen? Es gibt immer so diese drei Bereiche, die ganz schnell genannt werden. Zu hohe Energiekosten, zu viel Bürokratie und der Fachkräftemangel.
Ja, also wenn man mit dem Fachkräftemangel anfängt, das ist ja nur noch partiell. Denn wenn Sie sich die Situation im Automobilsektor ansehen, die Unternehmen versuchen da ihre Kräfte loszuwerden. Also das Problem da ist ja nicht, dass es zu wenig Fachkräfte gibt, sondern dass eben das, was man zu verkaufen hat, nicht mehr richtig wettbewerbsfähig ist. Bürokratie ist natürlich ein Thema, klar. Aber man muss eben aufpassen, dass man jetzt nicht die Bürokratie als das zentrale Problem markiert. Denn Bürokratie ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist ein Problem, das viele andere Länder haben. Und es gibt Rankings jetzt der Effizienz des Staates. Da sind wir nicht besonders gut, aber wir sind im Mittelfeld und viele Länder, in denen die Wirtschaft viel besser läuft, haben deutlich schlechtere Ratings bei der Bürokratie bekommen als wir. Deswegen muss man aufpassen, dass man jetzt nicht glaubt, mit dem Thema Bürokratie alle Probleme erklärt zu haben. Wobei, klar, es ist ein Problem, jeder kann da gute Beispiele nennen, aber es ist eben nur ein Teil des Ganzen und erklärt meiner Meinung nach nicht die zentralen Probleme, die wir haben.
Haben wir vielleicht auch einen Hang dazu, uns schlechter zu machen, als wir sind?
Ja, ich denke, das ist sicher ein Problem bei uns. Ich habe ja im Jahr 2004 ein Buch geschrieben, wir sind besser, als wir glauben. Das würde ich heute nicht mehr so schreiben, aber ich würde vielleicht schreiben, wir sind nicht so schlecht, wie wir meinen. Also man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in so eine Klagespirale kommt. Das beobachtet man ja überall, wenn Leute sich treffen. Jeder hat ein Beispiel, wie schlimm das ist und dann der andere Beispiel, dass es noch schlimmer ist. Am Schluss sind alle irgendwie, ist eine einzige Jammertirade und das bringt das Land nicht weiter.
Wir hatten es eben schon im Bereich des Öls von der Energie, das möchte ich nochmal aufgreifen. Zeigen diese Tage nicht auch gerade wirklich, wenn wir auf Benzinpreise schauen, Gas auch, dass wir es wirklich verschlafen haben, auf Wind und Sonne dann zu setzen?
Also was wir jetzt erleben, zeigt ja, dass man nicht mal den Klimawandel braucht als Argument für erneuerbare Energien, sondern endlich von diesen Ölpreisschocks wegzukommen, wäre ja ein riesiger Fortschritt. Denn wenn wir die Geschichte betrachten, seit den 70er Jahren immer wieder kamen diese Ölpreisschocks, haben die Inflation nach oben getrieben, die Notenbanken mit dem Zinsknüppel dagegen geschlagen, die Wirtschaft geht in die Knie. Und es gibt so viele Probleme, auch sagen wir jetzt auch sehr viel Irritation bei den Menschen, wenn die Preise so stark steigen. Und die erneuerbaren Energien bieten ja das Potenzial, dass man einfach sich unabhängig macht von dem, was auf diesen Energiemärkten passiert. Und man finanziert ja auch mit den fossilen Energien ja Leute, die man nicht so toll findet. Ob das jetzt Herr Putin ist, ob es die Potentaten jetzt am Golf sind. Also es ist ja auch politisch ein Problem, dass man mit dem Geld Leuten Macht gibt, denen man lieber keine Macht geben sollte. Und Wir haben ja jetzt im Augenblick eigentlich eine fantastische Situation, dass die Chinesen, indem sie eben ganz gezielt auf erneuerbare Energien gesetzt haben, ja dazu beigetragen haben, dass das ja alles sehr, sehr bezahlbar geworden ist, was die Batterien, die Paneele auf dem Dach, und man muss ja nur durch unsere Dörfer laufen. Es gibt kaum noch ein Haus, das nicht irgendwie Solarpaneele auf dem Dach hat, und das ist ja ein großer Fortschritt. Ich würde sagen, da haben die Chinesen einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das Klima in der Welt sich verbessert.
Dieses Verhältnis Deutschland-China, könnte es auch erweitern auf Europa und China, möchte ich mal aufgreifen. Das haben Sie eben schon gesagt, dass das mit Sicherheit auch mal andere Zeiten waren. Allein im Januar sind die Exporte nach China um 13% eingebrochen. Dieses Zusammenspiel, wie wichtig ist das für die deutsche Wirtschaft?
Ja, das war ja in der Vergangenheit eine Win-Win-Situation. Wir haben unsere Autos, unsere Maschinen verkauft und die Chinesen haben damit auch ihre Industrialisierung vorangebracht. Sie haben natürlich auch geguckt, wie wir das machen, aber wir haben das, glaube ich, auch unterschätzt. Wir dachten immer, die Chinesen, die können nur imitieren. Ja, und wenn sie genug imitiert haben, dann ist Schluss. Aber die Chinesen waren natürlich in der Lage, jetzt auch wirklich längerfristig zu denken und zu erkennen, was sind eigentlich die Themen der Zukunft, und haben eben gerade Elektromobilität, erneuerbare Energien ganz klar fokussiert und haben da unglaublich viele staatliche Mittel eingesetzt, mit dem Ergebnis, dass ja, das sind mehr oder weniger jetzt in allen Bereichen jetzt der Lieferketten von erneuerbaren Energien, dass sie eigentlich die Weltmärkte dominieren. Was aber natürlich, wie gesagt, für uns den Vorteil hat, dass die Sachen sehr, sehr billig sind. Wir haben das versäumt, unsere eigenen Industrien entsprechend auch zu fördern, zu stärken. Wir hatten ja auch mal in der Solarindustrie gute Unternehmen. Und da hätte man vielleicht eben das machen müssen, was die Chinesen auch gemacht haben, dass man sagt, es wird nur gefördert, was tatsächlich aus deutscher Produktion kommt.
Die Bundesregierung möchte in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von rund 1% erreichen, gerne mehr. Dann wollen wir jetzt mal in S1 Leute mit Peter Bofinger die notwendigen Maßnahmen vielleicht durchgehen. Wenn Sie Berater der Bundesregierung wären in Sachen Wirtschaft, was würden Sie raten?
Ja, ich würde raten, dass man die Kaufprämie für Elektromobilität wieder so gestaltet, wie das der Vergangenheit war. Das heißt also unabhängig von Einkommensgrenzen. Denn ich meine, das ist eine Maßnahme, wenn man ganz direkt jetzt der Automobilindustrie unter die Arme greifen kann. Ich würde ein umfassendes Wohnungsbauprogramm in Gang setzen, denn was die Menschen ja in vielen großen Städten unglaublich, was große Probleme schafft, ist eben die Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und ich denke, da könnte man sehr viel machen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, indem man zinsvergünstigt Kredite gibt, und damit auch die Binnennachfrage anzukurbeln, denn wir sind ja immer so exportorientiert. Mhm. Und wenn der Export nicht so läuft, dann ist eben die Alternative, dass man die Binnennachfrage stärkt. Und im Wohnungsbaubereich wäre da eine ganze Menge zu machen. Man würde eben tatsächlich auch ein großes Problem, das heißt sehr, sehr viele Menschen haben, dann auch wirklich mal mit Energie in Angriff nehmen. Und ich würde mich auch fragen, ob die Investitionsförderung, die wir jetzt haben, die richtig ist. Wir haben ja diesen sogenannten Investitionsbooster. Und dieser Booster besteht darin, dass Unternehmen große Abschreibungserleichterungen kriegen. Die können 30% in 3 Jahren abschreiben. Das klingt eigentlich ganz gut, aber als Ökonom weiß man, eine Abschreibungserleichterung ist eigentlich sowas wie ein zinsloser Kredit. Wenn ich jetzt viel abschreiben kann, dann spare ich jetzt Steuern, aber im Lauf des Investitionsprojekts, das vielleicht 10 Jahre ist, habe ich dann in den Jahren drauf nichts zum Abschreiben und muss dann mehr Steuern bezahlen. Also Abschreibungserleichterungen sind faktisch eigentlich nur so zinslose Kredite, die der Staat den Unternehmen gibt. Das heißt, das bringt gar nicht so viel. Und außerdem kriegt man das auch, wenn man genauso viel investiert wie bisher. Ist also kein Anreiz, mehr zu investieren. Und Unternehmen, die Verluste machen, das haben wir auch, die profitieren von Abschreibungserleichterungen nicht. Und deswegen meine ich, sollte man überlegen, ob man das nicht transformiert in eine Investitionsprämie, die dann auch wirklich dann richtig Cash für die Unternehmen ist, die man aber nur kriegt, wenn man tatsächlich auch mehr investiert. Und so ist dieser Booster, der kostet den Staat unglaublich viel Geld, führt zu großen Steuerausfällen, aber hat eigentlich nicht wirklich diesen Booster-Effekt. Und das sieht man auch, so die Investitionstätigkeit ist jetzt dadurch nicht wirklich in Gang gekommen.
Viel diskutiert wird auch dann gerne eine große Steuerreform. Absenkung der Körperschaftssteuer, Entlastung bei der Stromsteuer für Mittelstand, Wegfall des Solis. Das wäre ja dann auch erstmal noch eine zusätzliche Verschuldung, und um dann vielleicht zu höheren Investitionen und zu einem Wachstum zu kommen.
Naja, da fehlt einfach das Geld dafür. Ich meine, die Verschuldungsspielräume sind ja da, die sind auch genutzt. Und es besteht eher das Problem, wie man jetzt in den kommenden Jahren die Haushalte überhaupt hinbekommt. Das heißt, wenn man jetzt großzügige Steuererleichterungen macht, reißt man zusätzliche Löcher. Und das Geld fehlt ja dafür, jetzt Impulse in den Bereichen zu geben, wo man vielleicht vorankommen will, wo man Neues fördern will. Und deswegen, so schön das wäre, jetzt Steuererleichterungen durchzuziehen, ich glaube nicht, dass das in der jetzigen Situation das Beste wäre, sondern eher überlegen, wo sind Bereiche, die man voranbringen kann. Beispielsweise KI. Tun wir da genug? Kann man da mit zusätzlichen staatlichen Mitteln nicht wirklich Impulse bekommen, dass wir da nicht auch noch mehr abgehängt werden? Gibt es da Potenziale, wo wir vielleicht auch ein bisschen eine Vorreiterrolle einnehmen könnten und dafür einfach mal viel Geld in die Hand zu nehmen?
Ist das Anspruchsvolle, wenn man dieses Thema angeht, überhaupt von Seiten der Politik, dass die Menschen, also wir auf der Straße, wir würden gerne direkt etwas spüren, aber es muss halt ja auch mittelfristig und langfristig gedacht werden?
Ja, also beim Wohnungsbau könnte man direkt Effekte machen. Da würde man große Schilder aufbauen, hier baut die Bundesrepublik Deutschland für sie Sozialwohnungen. Da könnte man durchaus auch Effekte machen, dass die Leute sehen, der Staat tut was für sie. Und das ist sicher ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Wenn man jetzt Vertrauen gewinnen will, zeigen will, dass man etwas tut, wäre es schon gut, wenn die Leute auch sehen würden, da passiert was. Nicht? Und Wohnungsbau wäre was. Ich denke auch eben jetzt so eine uneingeschränkte Kaufprämie für Automobile wäre auch gut, weil das einfach wieder ein bisschen Dampf in den Automobilsektor bringt. Und die anderen Dinge, klar, wenn ich jetzt KI fördere, wenn ich da jetzt Entwicklungsprogramme auflege, bis das irgendwo ankommt, das dauert. Und deswegen braucht man vielleicht eine Mischung von beidem. Eben Dinge, die direkte Effekte haben, und man braucht aber auch eine Zukunftsperspektive. Wo wollen wir eigentlich hin? Welche Bereiche sind denn so, dass wir da in den nächsten 5 oder 10 Jahren punkten könnten? Und das fehlt mir. Ich kann Ihnen das auch nicht so genau sagen, welche Bereiche da sind, aber das wäre natürlich eine Aufgabe der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft, sich zusammen mal an den Tisch zu setzen und zu überlegen, wo sind wir stark, wo können wir dann auch wirklich stark sein in den nächsten 5 oder 10 Jahren, wo sind wir nicht stark, aber wo haben wir vielleicht doch das Potenzial, dass wir mit entsprechenden gemeinsamen Anstrengungen vorankommen können. Und dieser strategische Ansatz, der fehlt leider völlig. Und das ist für mich eigentlich das größte Problem, dass wir einfach vor einer ganz riesigen Transformationsaufgabe stehen. Wie können wir jetzt aus diesem industriellen Bereich, eben mit dem Automobilfokus, wo sind da neue Bereiche? Und wie schaffen wir das? Und die Idee, dass der Markt das allein richtet, die halte ich für falsch. Das ist allerdings die Philosophie unserer Wirtschaftsministerin, die ja sich sehr auf Ludwig Erhard beruft, aber da eigentlich den falschen Propheten hat. Denn Ludwig Erhard hat tolle Leistungen gebracht. Er hat es geschafft, diese durch den Krieg massiv gestörte deutsche Wirtschaft dann wieder in Schwung zu kriegen, wieder ins Laufen zu bringen. Aber das war eben keine Transformationsaufgabe, sondern man konnte eigentlich nach dem Krieg mit den gleichen Industriebereichen weitermachen, wo Deutschland vor dem Krieg stark war. Aber heute geht es um die Transformation. Und da hat Ludwig Erhard überhaupt nichts zu gebracht. Muss er auch nicht. Aber deswegen ist es einfach der falsche Philosoph, auf den unsere Wirtschaftsministerin setzt.
Ein höheres Staatsdefizit als im Vorjahr. Dazu die Lockerung der Schuldenbremse für Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur, Klimaschutz. Die deutsche Kasse, die ist ganz schön geschröpft. Die Finanzpolitik der Bundesregierung ist jetzt das Thema in SWR1 Leute mit Peter Bofinger. Die Wirtschaft anschieben, wenn die Kasse eigentlich leer ist. Wie geht's?
Ja gut, wir haben jetzt ja mit diesem Sondervermögen einen Spielraum, wo der Staat jetzt Impulse geben kann, wo Defizite sind, also bei der Infrastruktur, jetzt wirklich mal aktiv Verbesserungen bringen kann. Also dieses Potenzial ist ja da. Die Frage ist natürlich, ist es wirklich optimal genutzt worden? Wird es optimal genutzt? Und was mich ein bisschen stört, ist, dass man keine klare Prioritätensetzung erkennen kann. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, wenn man jetzt diesen finanziellen Spielraum hat, diese 500 Milliarden, dass man dann sich überlegt, was sind eigentlich die wichtigsten Bereiche, die wir haben und wie teilen wir das Geld entsprechend auf. Und das ist irgendwo nicht geschehen, mit dem Ergebnis, dass wir teilweise auch Ausgaben haben, die relativ hoch sind, wo nicht so klar ist, wofür das Ganze dann stehen soll und ob es wirklich diese Priorität hat. Also beispielsweise haben wir in diesem Jahr 6,5 Milliarden für Netzentgelte. Geld, das an die Netzbetreiber geht, das ist der größte Posten in diesen ganzen, der zweitgrößte Posten in diesen ganzen Sondervermögen. Und niemand hat eigentlich erklärt, ja, warum das so wichtig ist und welche Effekte das hat. Es soll die Verbraucher irgendwie so um 8-9 Euro im Monat entlasten. Und diese 6,5 Milliarden muss man jetzt sehen im Vergleich zu dem, was jetzt für die Hightech Offensive der Bundesregierung ausgegeben wird. Und das sind Beträge vielleicht von 4 Milliarden. KI vielleicht 1 Milliarde. Und das, denke ich, ist ein großes Problem, dass da keine klaren Zielsetzungen, keine klare Strategie da ist. Wir geben insgesamt jetzt in diesem Jahr 30 Milliarden für die Senkung von Energiepreisen aus. Und da kann man sagen, ja, ist vielleicht wichtig, aber man hätte vielleicht auch diese 30 Milliarden gezielt dann für innovative Technologien ausgeben können. Man hätte das ausgeben können eben jetzt für ein umfassendes Programm für Elektromobilität. Und das wäre vielleicht für die Automobilhersteller, für die Automobilwirtschaft besser gewesen, wenn man jetzt gezielt den Kauf gefördert hätte, als dass man die Energiekosten senkt. Und das, denke ich, ist wirklich ein Grundproblem bei diesem Geldsegen, dass er nicht nach einer Priorisierung dann verwendet wurde, sondern irgend so ein bisschen, wer da am schnellsten zugreift, der kriegt das dann.
Und mit den Netzentgelten, mit diesem Beispiel, fehlt Ihnen auch so eine gewisse Transparenz?
Na gut, also man muss das erstmal finden. Also wenn Sie diesen Bundeshaushalt ansehen, wenn Sie auch die Informationen des Finanzministeriums über den Haushalt ansehen, dann ist das also, wenn man da eine Note gebe, unzureichend. Man muss sich dann tatsächlich durch diesen Bundeshaushalt kämpfen, wenn man es genauer wissen will. Der Bundeshaushalt ist ein PDF mit 3300 Seiten, wenn man das runterlädt. Da geht, wenn man nicht den jüngsten Rechner hat, der geht erstmal in die Knie. Und es wird von dem Finanzministerium auch keine klaren Übersichten, keine Darstellung gegeben, wo man sich ein Gesamtbild machen kann. Und ich denke, das wäre auch für die Demokratie ein großes Problem, dass eigentlich dieser Bundeshaushalt, der das Schicksalsbuch der Nation ist, so gut wie unlesbar ist. Also da ist ein großer Verbesserungsbedarf. Ich habe ein Gutachten für die Böll-Stiftung gemacht, wo ich das angemahnt habe und hoffe, dass das auch wirklich in der Richtung, dass es da auch zu Verbesserungen kommt.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, so wie es offiziell heißt, Sondervermögen. Diese Wortwahl alleine, dass vielleicht die Bevölkerung ein wenig in Sorge stürzt, weil es halt neue Schulden sind, sehen Sie da drin ein Problem, dass das vielleicht nicht ganz so ehrlich und offen angegangen wird?
Also die Wortwahl ist sicher problematisch. Also wenn Sie jetzt beispielsweise, weiß ich, bei der Deutschen Bank einen Kredit über 100.000 Euro haben und Sie wollen dann von der Commerzbank auch noch einen Kredit haben und Sie sagen dann bei der Commerzbank, ich habe übrigens ein Sondervermögen bei der Deutschen Bank von 100.000 Euro, dann wäre das sicher problematisch. Also von daher ja, also die Wortwahl ist, kann man sicher überlegen, ob das optimal war. Aber nun ist es mal so.
Was ich mich auch frage, steckt Deutschland nicht mit diesem Sondervermögen, mit diesen neuen Schulden, die man dann macht, auch in einer Schuldenfalle halt? Also oder sind wir dann wieder bei diesen mittelfristigen und langfristigen Zielen, die wir auch verfolgen müssen?
Also das wird wahrscheinlich die Hörer überraschen. Ich finde, die Staatsverschuldung ist das geringste Problem, das wir haben. Wenn man jetzt die Verschuldung, und das ist ökonomisch die einzige Art, wie man es tun kann, relativ zur Wirtschaftsleistung nimmt, dann liegen wir etwas über 60% im Augenblick. Und wir sind damit jetzt im Reigen der großen G7-Staaten mit Abstand das Land mit der geringsten Verschuldung. Alle anderen sind über 100%. Japan hat eine Schuldenquote von 250%. Das heißt, also unser Schuldenstand ist wirklich sehr, sehr gering. Und auch wenn man jetzt die ganzen Effekte dieser Sondervermögen nimmt und das dann projiziert auf 2040, dann kommt man, wenn es schlecht läuft, auf 80-90%. Also wenn dieses überhaupt keine Wachstumsimpulse dann auslösen. Und dann sind wir immer noch deutlich besser als alle anderen. Also deswegen die Staatsverschuldung ist sicher eines der geringsten Probleme, das wir haben. Ich weiß, das wird jetzt viele Ihrer Hörer das Adrenalin steigen lassen.
Das schauen wir gleich dann.
Aber es ist eben der internationale Vergleich, der zeigt, dass wir da wirklich, wirklich gut dastehen.
Bei den Politikerinnen und Politikern habe ich momentan so das Gefühl, dass sie sehr auf die Wortwahl achten, wenn es um Investitionen geht, dass nämlich der Klimaschutz bei allen Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und andere Dinge eben nicht vergessen wird. Svens Leute geht weiter mit dem früheren Wirtschaftsweisen, dem Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger. Fällt Ihnen das auch auf oder ist das eine ganz persönliche Meinung meinerseits?
Ja, der Klimaschutz ist derzeit schon eher zweitrangig, nicht? Man versucht halt jetzt irgendwie die Wirtschaft in Gang zu kriegen. Und ich finde das schade, weil ja auch die erneuerbaren Energien unglaublich viele Potenziale bieten. Zunächst mal einfach diese Unabhängigkeit jetzt von den ganzen fossilen Energien. Klar kann man das nicht auf null reduzieren, aber es ist im Augenblick eine riesige Chance, weil eben jetzt die Paneele, die Batterien so billig sind, wäre es eine riesige Chance, das auch wirklich ambitioniert voranzubringen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Wirtschaftsministerin das eher bremst, als dass sie das forciert. Und ich denke auch im Automobilbereich jetzt an diesen Verbrennern festzuhalten, weiß ich auch nicht, ob das die beste Strategie ist. Denn auch um das nochmal deutlich zu machen, das Problem unserer Automobilindustrie ist ja gerade, dass sie in China mit der Elektromobilität nicht punkten kann, dass die Chinesen eben ganz klar Priorität für Elektromobilität gesetzt haben, schon seit vielen Jahren. Und man da eben nur punkten kann, wenn man auch im Bereich der Elektromobilität entsprechende Angebote hat. Und das fehlt. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das so eine tolle Idee ist, jetzt dieses Verbrennerverbot aufzuweichen. Vielleicht ist es ungeschickt, aber dieses Verbot insgesamt. Aber mir kommt das Verbrennerverbot ein bisschen so vor, als hätte man, oder stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt im Jahr 2000 ein Verbot für Festnetztelefone gemacht. Da hätten alle Leute sich furchtbar aufgeregt. Wie soll man denn noch telefonieren? Und wir haben doch diese schönen Festnetztelefone mit langen Schnüren. Und die Technologie ist einfach weg. Und ich denke, wenn man jetzt 10 Jahre in die Zukunft denkt, dass man tatsächlich glaubt, dass der Verbrenner dann noch die Technologie ist, die dominant ist, das halte ich für völlig naiv. Und man muss ja sehen, was in 10 Jahren in diesen Bereichen an Fortschritten gemacht wird und wurde. Die letzten 10 Jahre sind irre Entwicklungssprünge bei erneuerbaren Technologien da. Und ich bin ziemlich sicher, in den nächsten 10 Jahren, also bis 2035, wird das genauso sein. Und deswegen jetzt diese große Diskussion, wollen wir tatsächlich 2035 noch Verbrenner haben oder nicht, zeigt eigentlich, dass wir auch einfach sehr rückwärtsgerichtet denken.
Es gibt Studien, nach denen Deutschland jährlich etwa 390 Milliarden Euro in den Klimaschutz und die Transformation zur Klimaneutralität investieren müsste, um die Ziele zu erreichen. Jetzt ist diese Finanzierung, da greift man auf verschiedene Töpfe zu. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das vielleicht so zusammenzurechnen. Nur ich komme nicht annähernd auf diese Summe, die man brauchen würde. Und das gibt natürlich denjenigen Futter, die sagen, ja, Klimaschutz ist halt auch ein Wirtschaftskiller.
Ja, zunächst sind das ja Beträge, die dann über einen Zeitraum von 10 Jahren anfallen. Das ist ja nicht Geld, dass man sofort auf den Tisch legen muss. Aber klar, natürlich ist da auch ein Widerspruch. Klar, ist ein Konflikt da, den muss man auch sehen. Also natürlich, wenn man jetzt Grundstoffindustrien hat, ist das ein Problem, wenn man Klimaschutz betreibt. Und das ist sicher ein Konflikt, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch einfach jetzt so eine Politik des Weiter so, dass man sagt, es ist uns egal, was da passiert, ist vielleicht auch nicht so toll. Und man müsste es eben umgedreht sehen, dass man legen, was können wir denn jetzt als hochentwickelte Industrienation, wie können wir denn den Klimaschutz zum Geschäftsmodell machen und wieder da die Dominanz gewinnen, also jetzt bei Batterien zu überlegen, was könnte denn die übernächste Technologie bei Batterien sein? Wie können wir da punkten und jetzt wieder einen Vorsprung gegenüber den Chinesen bekommen? Die Chinesen haben das ja geschafft, weil sie den Verbrenner nicht gut hinkriegen, einfach einen Sprung zu machen und zu sagen, wir machen jetzt Elektromobilität. Und unsere Aufgabe wäre jetzt zu überlegen, wie können wir ein Geschäftsmodell machen aus erneuerbaren Technologien, gerade im Batteriebereich. Was ist da die übernächste Technologie und wie können wir da punkten? Also nicht jetzt einfach nur überlegen, wie können wir die bestehenden Industrien schützen, was natürlich schon ein Punkt ist, aber wo sind Potenziale, wo wir als Land, das eben auch ja technologisch gut dasteht, wo können wir dann im Bereich jetzt von erneuerbaren Energien auch punkten, mit Elektrolyseuren, mit Wasserstoff, also da mal quasi kreativ an das Ganze ranzugehen und nicht einfach nur sagen, das kostet uns jetzt unsere bestehenden Industrien. Klar, das ist ein Problem, aber wo können wir da was Neues entfalten, wo das auch für uns zum Geschäftsmodell wird?
Steht und fällt natürlich mit den Köpfen der Bundesregierung. Frau Reiche, haben Sie eben schon angesprochen, dass Sie da das Gefühl haben, dass sie da vielleicht nicht so offen für ist. Wie schätzen Sie Friedrich Merz ein? Ist das für Sie mehr der Wirtschaftsmann oder der Klimaschützer?
Na gut, er hat ja jetzt diese CO2-Abgabe ja schon mal ein kleines Fragezeichen dran gemacht. Also ist ein zentrales Instrument der Klimapolitik und also besondere klimapolitische Ambitionen kann ich bei ihm jetzt nicht so wirklich erkennen.
Jetzt komme ich mit dem Top-Ökonom Peter Bofinger in SWR1. Leute, vielleicht zum heikelsten Thema unseres Gesprächs, die Rente. Sie sind schon im Rentenalter und immer noch Seniorprofessor an der Uni Würzburg, weil Sie es können, weil Sie es wollen oder weil Sie nicht aufhören wollen?
Naja, weil ich das Privileg habe, dass ich eine Arbeit mache, die mir unheimlich Spaß macht und natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wo ich sehr frei bin in meiner Zeitgestaltung. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Privileg, dass ich nicht morgens um 9 irgendwo erscheinen muss und abends bis um 5 Uhr da bleiben muss, sondern ich kann eben zu jeder Tageszeit arbeiten, kann das flexibel gestalten, arbeite dann auch mal abends, arbeite am Samstag oder auch mal am Sonntag. Und das ist natürlich, macht das Arbeiten natürlich auch einfacher und macht mehr Spaß. Und ja, und natürlich ist das wirklich meine Leidenschaft, die Volkswirtschaftslehre. Also ich kann da gar nicht von lassen. Ich fürchte, irgendwann wird man mich raustragen müssen, weil ich das freiwillig wahrscheinlich gar nicht aufgebe. Es macht Spaß, mit jungen Menschen zusammen zu sein, jetzt Vorlesungen zu halten, ein junges Team zu haben, mit dem man zusammen Forschung macht. Also, aber das ist natürlich auch ein gewisses Privileg, was sich jetzt aus dieser Art von Beruf ergibt.
Dass Sie dafür brennen, das hört man ja raus, weil ich hätte sonst gesagt, um noch mehr Gestaltungsfreiheit in der Zeit zu haben, wäre ja gar keine Arbeit noch günstiger. Aber ich glaube, der Vorschlag, der kommt bei Ihnen definitiv nicht so gut an.
Also ich glaube, wenn Sie mir 10 Millionen geben würden und sagen, darfst keine VWL mehr machen, würde ich sagen, behalte deine 10 Millionen.
Das ist eine klare Ansage. Ich meinte auch eben, dass es ein heikles Thema deshalb ist, weil Sie ja nun mal der Alterssicherungskommission der Bundesregierung angehören, auch als Rentenkommission bekannt. Was dürfen Sie von dieser Arbeit erzählen und vor allen Dingen was auch nicht?
Ich darf natürlich gar nichts davon erzählen, weil wir natürlich eine strenge Vertraulichkeit haben. Es macht ja auch keinen Sinn. Die Ergebnisse sollen Ende Juni präsentiert werden, was ja sportlich ist. Und wenn in der Zwischenzeit jedes Huhn über den Hof läuft und irgendwelche Einsichten dann von sich gibt, dann wäre das eine Katastrophe und wir halten uns alle da dran. Aber ich kann sagen, dass es eine Kommission ist, in der es Spaß macht, mitzuarbeiten. Ich finde, wir haben zwei sehr gute Vorsitzenden, den Herrn Weise und Frau Janda, die das sehr, sehr gut managten. Wir sind 8 Wissenschaftler und auch da habe ich das Gefühl, sehe ich, dass es wirklich Leute sind, die auch wirklich, bei denen es um die Sache geht und wo jetzt nicht Parteipolitik im Vordergrund steht. Und so gesehen macht das Spaß und ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir tatsächlich schaffen, auch ein paar neue Impulse in die Diskussion zu bringen. Aber es ist eine Aufgabe, vor der ich sehr viel Respekt habe, weil es eben unglaublich komplex ist, was bei diesem Alterssicherungsthema diskutiert werden muss. Es geht ja nicht nur die gesetzliche Rente, es ist die betriebliche Altersvorsorge, es ist die private Vorsorge. Und auch die Rente hat ja wieder 1000 Facetten, die Erwerbsminderungsrenten und die Rente mit 63 und die Rehabilitation und was alles. Also es ist sehr, sehr komplex und wir arbeiten hart dran. Also das war wirklich ein Fulltime-Job, was wir da machen, um dann wirklich bis Ende Juni zum guten Ergebnis zu kommen.
Sie haben gesagt, Sie müssen Ende Juni liefern. Sind Sie, auch wenn sich der Zeitplan wahrscheinlich schwer vorhersagen lässt, auf Kurs?
Ja, ich denke, wir können es schaffen.
Gut.
Aber sicher bin ich mir nicht. Also wir müssen schon uns, glaube ich, sputen, uns anstrengen. Also es ist schon sehr sportlich, dieser Termin Ende Juni. Denn wir haben ja erst Anfang Januar angefangen. Die Kommission wurde Mitte Dezember eingesetzt. Wir müssen es erstmal kennenlernen. Man muss ja eine Kooperationsatmosphäre schaffen. Aber ich bin da vorsichtig optimistisch, dass wir das hinkriegen.
13 Menschen gehören dieser Kommission an. Wie kann ich mir das die Arbeitsweise vorstellen? Sitzt man häufig in einem Raum oder wird geschaltet?
Nein, wir machen regelmäßig dann Präsenzsitzungen. Wir haben auch Zoom-Sitzungen, aber wir haben sehr viel Präsenzsitzungen. Ich denke, das ist deutlich besser, weil man dann ganz anders miteinander umgehen kann und auch einfach informeller miteinander kommunizieren kann. Und wir treffen uns im Prinzip alle 2 Wochen in Berlin. Und also alle Mitglieder erscheinen auch. Also wirklich die Präsenz ist wirklich 100% und es ist eine gute Diskussionskultur. Und ja, wie ich sagte, da könnte was draus werden.
Reformvorschläge müssen erarbeitet werden. Welche Befugnisse hat die Kommission dann? Also das heißt, die Reformvorschläge werden vorgelegt und dann ist es nicht mehr in ihrer Hand.
Ja, gut, das ist auch immer so. Ich meine, ich habe ja auch im Sachverständigenrat gearbeitet. Das ist das Schicksal von Wissenschaftlern, dass sie immer viele gute Ideen haben. Und inwieweit die dann von der Politik umgesetzt werden, weiß man nicht. Und deswegen braucht man natürlich als Ökonom eine hohe Frustrationstoleranz, weil ja, ich und alle Ökonomen haben natürlich immer das Gefühl, sie haben besonders tolle Ideen. Und von diesen besonders tollen Ideen wird doch oft marginal wenig umgesetzt. Und trotzdem macht man es immer wieder neu, so wie dieser Sisyphus bei Camus, der immer den Stein hochrollt. Und wenn er oben am Berg ist, rollt der Stein wieder runter. Und dann fängt man wieder an, packt den Stein und trägt ihn wieder nach oben. Also das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man als Volkswirt mitbringen muss.
Annegret Schatz hat geschrieben, sie hat 2 Fragen. Der Bildungsbereich ist für unser Land, das keine Rohstoffe besitzt, unser größtes Kapital. Warum vernachlässigt die Bundesregierung diesen Bereich so sträflich und warum nehmen die Wirtschaftsweisen darauf wenig Einfluss? Und warum gibt es in Deutschland keine Vermögenssteuer?
Ja, 2 Fragen. Vermögenssteuer halte ich für problematisch, weil sie eben dazu führen kann, dass dann am Ende von dem, was an Ertrag da ist, mehr als 50% vom Fiskus genommen werden. Meine Lösung ist die Erbschaftssteuer. Ich denke, die kann man sehr viel effizienter machen, sehr viel flächendeckender machen. Also es gibt ja diese Verschonung von Betriebsvermögen. Mhm. Und da könnte man sich ja durchaus Lösungen vorstellen, wo auch Erbschaftssteuer bezahlt werden muss, aber nicht in Cash, also wenn das Unternehmen die Liquidität nicht hat, sondern dass man sagt, okay, wir räumen dem Staat eine stille Beteiligung ein an diesem Unternehmen, ohne dass er Einfluss nehmen kann auf das Unternehmen. Und dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, in den nächsten 20 Jahren die Beteiligung zurückzubezahlen oder Großnamen bleibt die Beteiligung. Also man kann schon da Wege finden, wie man die Erbschaftssteuer effizient ausgestaltet. Und es wird ja sehr viel Vermögen übertragen. Und das halte ich für die bessere Lösung als die Vermögenssteuer.
Dann haben wir noch die Bundesregierung in Bezug auf die Bildungspolitik und warum sich die Wirtschaftsweisen da so wenig einbringen.
Na gut, die Wirtschaftsweisen, der Sachverständigenrat hat immer eigentlich über, nicht jedes Jahr, aber fortlaufend natürlich betont die Bedeutung der Bildung, der frühkindlichen Bildung. Also das ist immer ein Thema auch beim Sachverständigenrat, aber man hätte sich durchaus vorstellen können, dass jetzt bei dem Sondervermögen auch ein größerer Betrag jetzt im Bildungsbereich dann auch investiert wird. Also das vielleicht so eine Milliarde oder so irgendwas ist da mehr, aber man hätte sagen können, lasst uns doch mal richtig Geld reingeben, aber wäre auch eine Sache der Länder gewesen oder wäre auch Sache der Länder, die ja auch an diesem Sondervermögen beteiligt sind. Aber da ist eben das Problem, dass die Länder diese Mittel jetzt bekommen haben ohne Auflagen. Ursprünglich war die Idee, die müssen das investieren und jetzt steht drin, sie kriegen das, um insbesondere Investitionen vorzunehmen. Also hätte man sicher auch Bildung stärker forcieren können, das ist schon richtig.
Dass man es konkret fasst.
Ja.
Beate Wiedmeier aus Weil der Stadt hat ins Studio geschrieben und schreibt, die Batterietechnologie hat Bosch verschlafen. Besteht nicht auch die Problematik, dass wir im Zuge von KI nicht noch mehr Bereiche verschlafen, weil wir den Trend zu spät erkennen? Und ich glaube, eine richtige Frage ist es nicht, weil im Bereich künstliche Intelligenz laufen wir schon hinterher.
Ja, ganz klar. Also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt eine Stelle haben in Deutschland, die diese ganze KI bündelt. Jetzt haben wir etwas im Forschungsministerium, wir haben etwas beim Digitalisierungsministerium, wir haben was bei der Bundeswehr, wir haben auf Länderebene KI-Initiativen, wir haben europäische KI-Initiativen und ich denke, es wäre hilfreich, wenn man eine Stelle hätte jetzt in Deutschland, die das bündelt, die das koordiniert, fokussiert, anstatt dass das so überall verteilt ist. Und ich würde mir eben auch vorstellen, dass man deutlich mehr Geld dafür einsetzt, als das bisher der Fall ist. Ich habe im Bundeshaushalt so rumgesucht und ich weiß nicht, ob es vollständig ist, was ich so habe, weil der eben so intransparent ist. Aber ich denke, so eine Milliarde oder so ist da im Bundeshaushalt für KI. Und das, denke ich, ist viel zu wenig. Und das wird natürlich auch eine KI-Strategie erfordern, dass man überlegt, wo, inwieweit sind wir abgehängt, inwieweit haben wir doch noch Chancen, Dinge zu entwickeln, inwieweit können wir das mit Frankreich zusammen machen. Und da denke ich, ist eben dadurch, dass das unkoordiniert ist, was wir an Bemühungen haben, machen da deutlich zu wenig und laufen Gefahr, dass wir noch mehr abgehängt werden, als wir schon abgehängt sind.
Rainer Bärhalter hat geschrieben, ich habe eine Frage an Professor Bofinger, wenn man die CO2-Steuer temporär aussetzen würde, an welchen Stellen würden die wegfallenden Steuereinnahmen kompensiert werden? Mehr Staatsverschuldung? Dann wäre es ja nur eine Verschiebung auf alle Steuerzahler und auf die Zukunft.
Das ist ein guter Punkt, klar. Wir finanzieren natürlich jetzt unseren Klimatransformationsfonds mit diesen Einnahmen. Meine Sorge ist eben, wenn man jetzt nichts tut und wenn jetzt dieser Konflikt länger anhält und das in die Inflationsrate geht, dass dann die EZB zinspolitisch reagiert und wir dann die Wirtschaft ausbremsen über die höheren Zinsen. Und deswegen überlege ich mir, wie kann man eben versuchen, diesen Inflationsimpuls irgendwie abzudämpfen, auch mit anderen Staaten zusammen. Und das war ja auch in dem Ukraine-Preisschock in vielen Ländern auch dieses Bemühen da, und es ist auch erfolgreich umgesetzt worden, diesen Energieanstieg nicht voll in die Verbraucherpreise zu geben, um eben, wie gesagt, die Konjunktur nicht so abzubremsen, die EZB nicht so dann zur Aktion zu zwingen. Es ist klar, das muss irgendwo anders herkommen, das Geld. Ich würde das durchaus auch über Staatsverschuldung machen, weil eben das natürlich auch gewisse Probleme hat, aber dieser Bremseffekt, der sich ergibt, wenn man das unkompensiert laufen lässt, den finde ich schlimmer für die wirtschaftliche Entwicklung, als wenn man etwas mehr Staatsverschuldung hat.
Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Erklärungen hier in SWR 1 Leute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.